Ich möchte uns auf die Predigt vorbereiten mit einem Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Kapitel 5, und ich möchte lesen die Verse 4 bis 13. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander.
Melanie, man hört gar nicht, dass da drüben 22 Kinder sind. Das ist erstaunlich, ja? Sehr diszipliniert. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen können im ersten Johannesbrief, den ich ja kontinuierlich mit euch zusammen betrachte. Und zur Erinnerung steige ich nochmal ein in die wunderbare Botschaft des Johannes, dass unsere Sünden vergeben sind. Unsere Sünden sind vergeben. Das schreibt er, weil Jesus Christus für unsere Schuld und für unsere Sünden gestorben ist. Und so ist der Weg offen über Jesus Christus zum Vater ins Allerheiligste. Und wir haben betrachtet, dass wenn wir sündigen, das ist was anderes, wie dass unsere Sünden vergeben sind. Unsere Sünden sind vergeben. Dafür ist der Herr Jesus gestorben. Dennoch sündigen wir, und es ist uns auch bewusst. Und wenn wir Menschen sind, die wirklich nachdenklich sind, die Gott gefallen wollen, dann haben wir Not damit, dass wir sündigen. Für mich ist ein Gedanken immer wieder notvoll, dass da, wo ich ihm nicht treu bin, da, wo ich ungehorsam bin, da, wo ich Schuld auf mich in der Rebellion gegenüber Gott auf mich lade, ich den Nagel in seine Hände noch mehr reingetrieben habe. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Das ist mir eine Not. Und dann kommt auch noch mein schlechtes Gewissen, und dann kommt auch noch der Feind vor Gott, Satan, so hatten wir es das letzte Mal ja betrachtet, und verklagt uns. Das Gewissen verklagt uns und der Feind verklagt uns vor Gott auch. Und es raubt uns die Kraft und die Freude. Und dann haben wir betrachtet, dass wir dann einen Fürsprecher haben. Ein Paraklet, der geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, was da steht, weil das nicht nur der Fürsprecher ist. Er ist auch der Beistand, er ist der Verteidiger. Der verteidigt uns gegenüber Satan, indem er sagt, du hast kein Recht an dem und dem. Du hast kein Recht an Martin. Ich habe für Martin bezahlt. Martin ist frei. Und er tröstet mein Gewissen, indem er sagt, weißt du, was auch immer du anstellst, ich hab dich lieb. Das haben wir alles betrachtet und diese wunderbare Botschaft macht uns frei und macht uns froh. Wir haben einen Herrn und Heiland, der gut ist. Der Heiland, der macht uns heil und der Herr sagt uns, wo es lang geht. Dieses Herr ist ein bisschen dann heute nicht mehr ganz so gern gesehen und gehört, wird auch weniger gesprochen über den Herrn. Und es ist spannend, dass der Herr Jesus durch seinen Geist und die Apostel uns eine Aufgabe, eine neue Aufgabe mitgibt. Also, der Herr hat alles getan, damit wir frei sind. Und frei sind wir für eine neue Aufgabe. Wir müssen uns nicht mehr um das Alte kümmern, wir müssen uns nicht mehr um uns kümmern, sondern wir dürfen uns um das Anliegen unseres Gottes kümmern. Und da ist jetzt die Frage, was ist denn die neue Aufgabe? Auch darüber haben wir gesprochen beim letzten Mal. Und das möchte ich kurz wiederholen, weil es mir auch wichtig ist. Wir dürfen und wir sollen den lebendigen Gott in dieser Welt darstellen. Paulus sagt es mal mit den Worten, hier stehe ich nur an Christi Statt und bitte euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich weiß nicht, ob der Gedanke uns nicht zu groß erscheint. Da, wo Menschen dich sehen und mich sehen, sehen sie den Herrn Jesus, positiv wie negativ. Wie oft kriege ich gesagt oder habe ich gesagt bekommen in meinem Berufsleben, ja, du bist doch Christ, du müsstest doch so und so. Da sage ich, ja genau, als allererstes soll ich treu sein und dann fleißig sein und dann korrekt bei der Arbeit sein. Das wollten die alle nicht hören. Die wollten hören, ich bin sozial eingestellt und lass 5 Grade sein. Völlig falsche Vorstellung vor Gott. Ich glaube, ich war ein manchmal doch recht strenger Vorgesetzter. Und ein schwieriger Mitarbeiter. Also wir sollen Gott darstellen. Und wer und was ist denn jetzt das Herausragendste an unserem Gott? Und hier macht der Apostel Johannes das deutlich. 1. Johannes 2, 7 und 8 nochmal als Erinnerung. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Das alte Liebesgebot besteht, seitdem Gott sich Israel offenbart hat. Er ist ein Gott der Liebe. Und Israel sollte diese Liebe darstellen und hat es nie geschafft. Wegen der Schwachheit des Fleisches, wegen dem Versuch, das aus eigener Leistung zu bringen. Versuch mal aus eigener Leistung etwas zu lieben. In den meisten Beziehungen, die ich mittlerweile kenne, leider auch in christlichen Beziehungen, ist eine Ehe nur noch ein Deal. Ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Ich gebe dir das und du gibst mir das. Wie oft habe ich in der Seelsorge schon gehört, der andere bringt mir nichts mehr. Und dann waren wir schnell dabei, auseinanderzugehen und jeder so sein Leben zu bringen. Ich möchte es nicht weiter ausführen, weil ich heute einen anderen Schwerpunkt habe. Aber ist die Beziehung, die wir zueinander haben, ein Deal auf Gegenseitigkeit? Beruht er auf gegenseitigen Vorteilen? Also ich will nicht alleine sein, deswegen tue ich den bekochen. Und die bekocht mich und deswegen bezahle ich es. Oder wie funktioniert Beziehung? Und in der Gemeinde genau dasselbe. Warum kommen wir hier zusammen? Was erwarten wir voneinander? Dass wir alle gestreichelt werden? Du bist gut und ich bin gut? Oder was bewegt uns? Also, mit dem Gesetz, mit den Regeln, wir gehen geregelt so miteinander um und mit unserem Gott um, konnte die Liebe nicht deutlich werden. Und dann kam der Herr Jesus, der gestorben ist für seine Feinde, der überhaupt keine Voraussetzung macht. Du, der sagt zu dir, ich hab dich lieb, du musst nichts bringen, ich hab dich einfach lieb. Und übrigens, du magst mich zwar nicht, aber ich will dich und ich sterbe für dich. Damit du überhaupt die Möglichkeit hast, mit mir zum Vater zu gehen. Das ist Liebe. Voraussetzungslos. Der andere lehnt mich ab und ich tue doch alles, was der andere braucht. Und ich tue doch alles, was dem anderen gut tut. Das ist Liebe. Ihr wisst, ich habe das auf eine einfache Formel immer wieder gesagt. Liebe ist der Wille zur Gemeinschaft und Liebe ist das Wohl des anderen. Nicht nur im Auge haben, da liegt es ja ganz gut, sondern das Wohl des anderen tun. Das ist heute eine Botschaft, mit der fast keiner mehr zurechtkommt. Es geht nur noch um Dealmakers und es geht nur noch um Vorteile. Aber durch Jesus Christus und durch seinen Geist, der ja ein Geist der Liebe ist, sind wir verändert und können dieses Neugebot als Programm in der Gemeinde Christi umsetzen. Ein Gedanke. Wenn Gott die Liebe ist, dann sind es seine echten Kinder auch. Wenn Gott Liebe ist, und der Vater der Liebe ist und wir sagen, wir sind Gottes Kinder, gezeugt durch seinen Geist. Eine Wiedergeburt, eine Veränderung unseres ganzen Seins. Dann sind wir es auch. Und jetzt machen wir den Umkehrschluss. Keine Liebe, kein Kind Gottes. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das genau der Test ist an der Himmelstür, wenn es da eine Himmelstür gibt. Ist das, was Gott in uns hineingelegt hat, da oder nicht? Und was er uns hineingelegt hat, ich sag's mal samenmäßig, senfkornmäßig, Liebe oder Egoismus? Was ist da wirklich bei einer Wiedergeburt geschehen? Die Aufgabe der neuen Schöpfung der Kinder Gottes ist die Verwirklichung der Gottesliebe zu leben, darzustellen und nichts anderes. Daraus entwickelt sich alles andere, die unterschiedlichen Aufgaben, die jeder von uns hat, die unterschiedlichen Berufungen. Aber eins haben wir alle, das ist die Liebe, die Gott in unser Herz gezeugt hat. Und doch, die Erfüllung dieses Gottesziels bereitet uns ganz, ganz viel Schwierigkeiten. Weil es so diametral gegen unser altes Wesen ist. Und da kämpft der alte Mensch mit dem neuen Mensch ununterbrochen. Der Alte sagt, ich will meine, mir, mich. Und der neue Mensch sagt, brauchst du alles nicht mehr, du hast mich, du kannst dich vollkommen verschenken. Vertrau mir, du musst dir nichts mehr nehmen. Glaub mir, ich gehe mit dir den besten Weg. Bist du wirklich überzeugt, dass ich Liebe bin? Ich habe es dir in dein Herz, in deinen Sinn gegeben bei der Wiedergeburt. Oder bist du nur vom Geist Gottes berührt? Wir merken, das mit dem Glauben ist eine ganz einfache und eine doch ganz schwierige Sache. Was hat Gott in dein Herz gelegt? Ist es noch da? Wir reden oft davon, von Aktivitäten und Tun und. Und ich rede ganz oft von in die Stille gehen, gell? Was macht man denn in die Stille gehen im Wald? Für mich ist es das Erste, Herr, du weißt, dass ich irgendwo ungeduldig bin, dass ich traurig bin, dass ich frustriert bin. Schenk mir neu deine Liebe in mein Herz. Schenk mir deinen Blick für den anderen. Ich denke da oft an Mose, der da rum mit dem Volk gerannt ist, 600.000 Mann unter Waffen, vielleicht 20% der Gesamtbevölkerung durch die Wüste gerannt. Und alle haben sie dem Mose zugeklatscht, was er für ein toller Führer ist und sie aus Ägypten befreit hat. Nein, es war ganz, ganz anders. Nee, lass den Kleinen nur schreien, das stört mich nicht. Ich hoffe, es stört dich auch nicht. Und wenn, dann kommst du vor, dann bin ich hier vorne laut genug für dich. Lass den Kleinen nur schreien. Das kann ich verstehen. Nein, Mose wurde von allen kritisiert, egal was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Er hat immer ganz, ganz viel Prügel gekriegt. Und als es drauf ankommt und als Gott sagt, okay, jetzt haben sie es übertrieben, ich mache die alle platt und ich will aus dir, Mose, ein großes Volk machen und damit wären Gottes Verheißungen alle erfüllt gewesen, dann war das kein Test für Israel. Es war ein Test für Mose, der in den Riss tritt und sagt, das sei ferne um deine Ehre willen. Nicht, dass die in Ägypten sagen, du hast sie aus Ägypten rausgeführt und in der Wüste sind sie gestorben. Du bist nicht mit ihnen zu deinem Ziel gekommen. Sind wir Menschen, die in den Riss treten, trotz aller Kritik, trotz allem Prügeln, trotz aller Besserwisserei, wo doch nur Mose die Verantwortung hatte? Er tritt in den Riss. Das ist Liebe. Der Apostel Paulus wusste etwas davon und schreibt im 1. Thessalonicher 1, Vers 3 von der Bemühung der Liebe und dem Ausharren. Und das dürfen wir Schritt für Schritt lernen. Und wie sieht das aus? Wisst ihr, ich bin immer wieder entsetzt, dass es Menschen gibt, die seit Jahren, vielleicht Jahrzehnte lang sagen, sie sind Kinder Gottes, haben aber keine Heilsgewissheit. Wie kann ich zu einer Heilsgewissheit gelangen? Ich sag's mal ganz einfach. Wenn ich Liebe in mir habe, liebe ich meinen Bruder, und jetzt bin ich mal ein bisschen noch konkreter, es geht nicht nur dem Bruder in der Versammlung, in der ich sitze. Vielleicht ist das sogar die schwierige Variante, weil man sich so gut kennt. Es geht weltweit um alle Kinder Gottes. Und ich durfte es schon erleben. Ihr wisst, ich bin viel im Land rumgekommen. Überall in den einzelnen Versammlungen und Gemeinden gab es Brüder und Schwestern. Wenn ich hier von Brüdern rede, wenn Johannes hier von Brüdern spricht, dann sind die Schwestern eingebunden, weil die Gemeinde eine Gemeinde der Brüder Jesu ist. Und die Alten haben gesagt, da sind die Brüderinnen, die Schwestern, mit eingebunden. 1 Euro in den Klingelbeutel. Heute komme ich zu dem Thema der Bruderliebe. Und das hat so den Vorteil, wenn man so die einzelnen Verse durchbringt, kommt man auch an Themen, die vielleicht einem schwerfallen. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit dem ganzen Wort Gottes beschäftigen. Und so geht es heute um die Bruder, um die Schwester, um die Brüderinnenliebe. Nochmal, die Versammlung ist männlich und da sind die Schwestern mit einbezogen. Immer dann, wenn das Neue Testament, wenn der Paulus oder der Johannes von den Brüdern spricht, sind die Schwestern mit eingebunden. Wer sagt, er ist im Licht, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Das ist das, was ich ausgeführt habe. Lasst uns doch da nicht rumbabbeln. Die Bibel sagt es, der Geist Gottes sagt es durch den Johannes. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Und hier ist Hassen nicht nur das emotionale Hassen, das ich mag den anderen nicht. Hass ist auch, der andere ist mir egal. Der interessiert mich nicht. Das ist doch nicht mein Thema. Ich habe schon super fromme getroffen. Die haben mir ins Gesicht strahlend gesagt, hast du von dem und dem Pastor schon gehört, der ist endlich auf die Schnauze wegen Steuerbetrug gefallen. Und ich musste ihm sagen, du hast nichts von Gott verstanden. Wenn einer von uns fällt, wo auch immer, fallen wir alle. Es ist unsere alle Schande. Und es, wenn einer versagt, haben wir alle versagt. Denn wir sind ein Leib. Und wenn einer geehrt wird, dann sind alle geehrt, weil wir ein Leib sind. Wir trauern mit, wir schämen uns mit, wir freuen uns mit. So eng ist die Beziehung bei Gott. Wo bleibt da dieses, wir sind Konkurrenten? Habt ihr schon mal was vom Predigerneid gehört? Das ist für mich mit der schlimmste Neid. René und ich waren mal bei einem alten Bruder. Der Pastor war, der hat gesagt, eigentlich wollte ich Pfarrer werden. Und dann habe ich in der Pfarrergemeinschaft zusammengearbeitet und dann habe ich festgestellt, die sind ihre größten Feinde. 7 Pfarrer und alle gegeneinander. Und da hatte ich keine Lust mehr auf den Dienst. Neid ist etwas, was zerstört und was in der Finsternis ist. Der Feind ist auch neidisch. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und so haben wir heute ganz, ganz oft blinde Blindenführer. Blinde Blindenführer, die blind sind vor Neid und Ablehnung. Blind sind vor Besserwisserei, die sich überhaupt nicht mehr zuhören. Das ist ein Grund, warum ich im Internet nicht mehr gucken gehe. Das ist für mich so schlimm, wenn sie übereinander herfallen. Und ich habe so meine Not, weil viele von den Brüdern kenne ich überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie sie in ihrem Leben sind. Sondern der eine hat das erkannt und der andere hat das erkannt und dann fallen sie übereinander her. Das ist Gaga und da fällt mir dieser Text ein. Wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Etwas zu besitzen oder sich damit zu brüsten, etwas zu besitzen, etwas zu sein oder vorzugeben, einen bestimmten Charakter zu haben, ist so gegensätzlich wie weiß und schwarz, wie Licht und Dunkelheit. Tatsächlich brauchen wir kaum eine Offenbarung, Erkenntnis, um uns dies sagen zu können. Es ist also ganz einfach, was der Text hier sagt. Denn selbst in weltlichen Dingen wird uns das doch deutlich. Da gibt's der, der bei die Bank marschiert. Ein paar von der Bank haben wir ja hier. Schicken Anzug, dicken Ring, tolle Uhr. Und dann macht er ein Größes und will sich Geld bei der Bank leihen. Und der Banker, der ist völlig nüchtern, guckt erstmal, was er auf dem Konto hat. Stellt fest, alles nur Schulden, alles nur Schein. Wird die Bank ihm wohl Geld geben? Nein. Sowas kannst du nur mit schocken, wenn einer dich nicht kennt. Und so gibt es viele Menschen, die sagen, sie sind reich an Erkenntnis, an innerer Weisheit und was es alles ist. Die sind so stolz auf das, was sie angeblich haben. Und bei näherem Hinsehen macht sie das nicht reich. Das reine Behaupten, etwas zu haben, verändert erstmal gar nichts. Wir können sicher sein, dass in diesen zeitlichen Dingen das Sagen nichts ist und in geistlichen aber auch nicht. Wir haben Menschen kennengelernt auf unserem Glaubensweg, die haben Berufsleben versagt und dann war ihr ganzes Sehnen, in der Gemeinde eine herausragende Stellung zu haben. Also Karriere machen wollten sie. wie ist das wohl ausgegangen? Das war so eine Kompensation, wenn ich schon im Weltlichen nur einen einfachen Beruf habe, dann aber im Geistlichen muss ich was haben. Übrigens, wer einen einfachen Beruf in der Welt sorgfältig ausübt und dort den Menschen im Namen des Herrn Jesus Christus begegnet, nämlich in Liebe, der ist ganz, ganz wertvoll und mit Geld und Gold nicht bezahlbar. Der ist wertvoll in den Augen Gottes. Gott hat einfach komplett andere Maßstäbe. Und so mancher Theologieprofessor oder Professor, Doktor, was auch immer, der was Tolles erfunden hat, wird mit runtergelassenen Hosen vor Gott einmal stehen, weil er nichts mehr hat. Gründer von Apple kennt ihr alle, Steve Jobs. Bewunderter der Messias von IT und was auch immer. Als er Leberkrebs hatte, hätte er seinen ganzen Ruhm, seinen ganzen Reichtum, alles hingegeben, nur für noch eine kurze Zeit zu leben. Und er konnte es nicht. Und da wird auf einmal der Wert von Anerkennung der Welt, von Reichtum der Welt deutlich. Nichts. Und ich weiß von Brüdern, die waren todkrank und andere Brüder kamen und sie haben darüber geredet. Und dann haben sie darum gebeten, dass der Herr dem Bruder noch 15 Jahre schenkt. Das kennen wir aus der Bibel auch. Sie sind weggegangen und der Bruder ist gesund geworden und hat die 15 Jahre dem Herrn gedient. Und nach 15 Jahren ist er dann geheim gegangen. Voller Frieden. Und hat es genau gewusst, den kenne ich persönlich, hat es genau gewusst, wann er geht. Das ist Vollmacht. Alles Geld der Welt hätte das nicht bewirken können, was unser Gott kann. Und Gott bewertet uns komplett anders wie diese Welt. Ein Prediger mag sein oder sagen, dass er von Gott gesandt ist und ist doch ein Wolf im Schafpelz. Ein Mensch mag sagen, dass er sich mit der Gemeinde Gottes vereint hat, aber er ist nicht besser als ein Heuchler und ein Fremder, der keinen Anteil an der Gemeinschaft der Kinder Gottes hat. Da es ihm eigentlich nur um das eigene geht. Was habe ich von der Gemeinde? Was haben meine Kinder von der Gemeinde? Das sind so die typischen Fragen, wo es mir innerlich schüttelt. Und wie oft ist mir das schon begegnet? Was habe ich denn davon, wenn ich jeden Sonntag dahin dackel? Und schon bin ich wieder beim Geschäft. Ja, manchmal kommt der Frankfurter raus, gell, das Dackeln. Ich habe dein Lächeln gesehen, das fällt mir jetzt auch auf. Liebe Geschwister, was fragen wir uns? Wo stehe ich glaubensmäßig? Ich glaube, dass die Fragen uns nicht fremd sind. Aber haben sie in unserem Leben Überhand? Oder ist die Liebe, die mich zu den anderen treibt, denn Liebe sucht immer die Gemeinschaft, ist es das, was mein Leben bestimmt? Was ist es? Eine Erwartungshaltung oder ist es die Liebe? Wir mögen unseren Mitmenschen sagen, dass wir Christen sind und mögen doch nie wiedergeboren sein, nie das kostbare Blut Jesus für uns angewendet haben, weil wir meinen, wir können durch eigene Leistung gerecht werden. Na dann bitteschön, mach mal. Israel hat es probiert, viele, viele Jahrhunderte. Und in der Bibel gibt es die Anweisung, vor Gott gerecht zu sein, ohne Gnade, ohne Rechtfertigung. Es sind 613 Gesetze. Tag und Nacht jederzeit halten, äußerlich und innerlich. Wenn du das machst, dann bist du bei Gott in Ordnung, ohne Gnade. Dann brauchst du das Kreuz nicht. Jetzt sagt dir die Bibel allerdings, das schaffst du nicht. Und wer sagt, doch, das schaffe ich schon, der macht Gott zum Lügner. Auch das hat der Johannes abgearbeitet. Wer sagt, er ist ohne Sünde, ist ein Lügner. Und macht Gott zum Lügner. Lasst uns doch nicht zufrieden sein mit dem, was wir in unserer Fantasie als toll empfinden. Toll ist, ich bin von allen geliebt. Ohne zu wissen, dass ich von dem, auf dem es ankommt, geliebt bin. Ich sage es ja manchmal, bin ja nur Schlosser von Beruf, nicht so feingebildet wie andere. Die können alle zu mir sagen, ich bin ein Arsch. Alle sagen, ich bin ein Versager. Aber einer sagt zu mir, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich gezeugt. Dir gehört die Ewigkeit und dir gehört alles, was ich habe. Und das ist der, dem alles gehört. Liebe Leute, was wollen die Menschen mir eigentlich noch sagen? Und wisst ihr, was dann wichtig ist? Der, der einen beleidigt, liebhaben. Der, der einen die Karriere versemmelt, liebhaben. Der, der permanent über einen negativ redet, liebhaben. Das ist Jesu Geist. Alles andere ist Spielerei. Die Menschen sehen sich nach Geistesgaben. Die Menschen sehen sich nach großen Taten. Ich hatte einen, der hat immer gesagt, ich warte noch, dass der Herr mich jetzt endlich Großes tun lässt. Der wartet bis heute noch. Er hat keine Liebe. Außer die Selbstliebe. Liebe ist der Wille zur Gemeinschaft und das Wohl des anderen. Es ist nicht immer möglich, Gemeinschaft zu haben, weil der andere das kategorisch ablehnt. Dann kann ich es nicht ändern. Aber dann kann ich immer noch das Beste für den anderen suchen. Und jetzt lasst uns da keinen Irrtum gefallen. Liebe ist nicht schwach, Liebe ist auch kein Gesäusel, Liebe ist auch kein Gefühl, göttliche Liebe zumindest nicht, sondern göttliche Liebe ist auch Wahrheit und die ist streng. Und wenn ich ein Kind auf die Straße rennen sehe und säusel dem hinterher, ach Kindchen, bleib doch stehen, lass uns doch mal drüber diskutieren, ob das so gute Idee ist, über die Straße zu rennen. Ist das Liebe? Oder ist es Liebe zu sagen, stopp, bleib stehen. Oder am Kragen zu packen und festzuhalten und zurückzuziehen. Was ist Liebe? Unser Gott sagt, wen er liebt, den züchtigt er. Und wenn wir einer abkriegen, im geistlichen Sinne, ist das auch nicht schön. Das ist genauso, wie wenn du eine Backpfeife kriegst, nur hältst länger an. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Einem Sohn erzieht er. Das hören wir nicht so gerne. Das passt in unser ganzen Kulturkreis überhaupt nicht mehr rein. Aber wenn du verzweifelt bist, weil du den Eindruck hast, dass Gott dir in dem und dem Punkt einfach widersteht, dich gegen die Wand rennen lässt, Nein sagt, du bleibst da, wo du bist, dann ist es Liebe. Die letzten 10 Jahre meines Berufslebens habe ich den Herrn gebeten, dass er mich da rausholt. 10 Jahre lang musste ich dort bleiben. Heute weiß ich, dass es Liebe war. In der Zeit fand ich das einfach nur total anstrengend. Aber nur der Glaube kann mir das sagen, dass es Liebe ist. Denn das, was die Schrift über den Bruder sagt, dass ich meinen Bruder lieben soll, das ist ja etwas, was Gott vormacht. Gott erwartet ja nicht etwas von mir, was er selbst nicht tut. Sondern Gott geht immer in die Vorleistung. Ist immer der Erste. Ist immer derjenige, der das Beste für mich will. War es die letzten 10 Jahre, über die ich schwer krank geworden bin, wirklich das Beste für mich? Das kann ich doch nur im Glauben fassen. Und im Übrigen, die Krankheiten kommen bei allen. Ab einem gewissen Alter immer. Und wenn man am Anfang der Krankheit steht, dann wird es zu einer zähen Angelegenheit, weil wir mit allem unseren Sinnen dagegen kämpfen. Es sei denn, ich nehme es an. Ich sei denn, es nehme es an. Ein liebevoller Geist, der Geist Gottes, ist freundlich, großzügig, vergebend, selbstlos, auf das Wohl des anderen bedacht. Dieser Geist, wenn der uns treibt, ist einer der besten Beweise dafür, dass unsere natürliche Finsternis in uns verschwunden ist und das wahre geistliche Licht in uns wohnt. Manche Menschen halten viel von der Lehre Christi, aber wenig von dem Geist Christi. Wen dies betrifft, sollte darüber nicht einfach weggehen, ich bin so, sondern sollte sich daran erinnern, dass geschrieben steht, wen aber der Geist, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Der ist nicht sein. Römer 8, Vers 9. Ach, liebe Geschwister, wenn wir nicht wissen, was es bedeutet zu leben, dann wissen wir im biblischen Sinne nicht, was es bedeutet zu leben. Wir sind tot. Hass, Neid, Eifersucht, Geltungssucht ist das Leichentuch, in das die tote Seele gewickelt ist und da magst du aus Seide und Saphir und was auch immer sein und die Grabeskleidung, in der sie im Grab weggelegt wird. Aber Liebe ist das Gewand des Lebens. Wer voller Hass, Neid, Eifersucht, Geltungssucht ist, wohnt in der Finsternis. Wer aber liebt, bleibt im Licht. So einfach und so schwer. Und dir ist alles vergeben worden auf das Blut des Herrn Jesus. Und wenn du einem anderen etwas nachträgst, es nicht loslässt, es ihm nicht vergibst, sondern immer wieder nachträgst, dann ist dir nicht vergeben. Dann bist du ein Schalksknecht. Das ist kein Spiel. Wie viel sind fest verbunden in dem, der hat mir aber etwas Böses getan. Und dann schütteln wir den innerlich und lassen nicht los und tragen es ihm nach. Und jedes Mal, wenn ich dem begegne, dann fällt mir etwas auf, was genau so in mein Bild von dem passt. Und die Mauer wird immer höher und die Anklage immer größer. Du bist verflucht in deine Sünde, so sagt es die Schrift. Weil du einem anderen nicht vergibst. Der Geist Christi vergibt. Der Geist Christi vergibt. Das ist nicht der Heilige Geist, der dich dem anderen festhalten lässt, sondern es ist der Geist von unten. Und der von unten ist, ist verflucht. Eine ernste Angelegenheit. Ganz deutlich. Ihr merkt, ein bisschen habe ich Spörtchen zu dem Thema gelesen und der muss auch ziemlich deutlich gewesen sein. Wird beeinflusst von dem, was man liest. Und so ging es mir dann aus. Hass und so weiter ist Dunkelheit, Liebe ist Licht, der Rachsüchtige ist ein Erbe ewiger Nacht. Damit habe ich jetzt ein Spörtchen zitiert. Ich lese es nochmal. Hass ist Dunkelheit, Liebe ist Licht, der Rachsüchtige ist ein Erbe ewiger Nacht. Wenn die Gnade des Herrn Jesus Christus uns nicht von diesen Dingen frei macht, sind wir verloren. Wir sind verloren. Wer Gnade empfangen hat, kann nicht selbstsüchtig sein, sondern er ist ein Schalksknecht, wenn er selbstständig ist. Wer so geliebt, der wer so liebt, wie Gott uns liebt, wird, kann und muss aus innerstem Herzen und Geistesdrang alle anderen mit gleicher Liebe wiederlieben. Aus der Liebe Gottes erwächst die Bruderliebe und aus der Bruderliebe erwächst die allgemeine Menschenliebe. Nicht andersrum. Wie hat einer mal gesagt, oh, ich gehe so auf die Straße und ich könnte alle umarmen, ich habe sie ja alle so lieb. Und liegt mit seiner Freundin im Bett und tut seine Frau ja nicht lieben. Betrügt seine Frau zur gleichen Zeit. Kenne ich auch persönlich. Das hat doch überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das ist Schwärmerei. Hat nichts mit Liebe zu tun. Und ist von unten, nicht von oben. Hat nicht lang gedauert und dann hat er die Versammlung verlassen. und war auch noch stolz drauf, dass er alle anderen getäuscht hat, weil er so toll fromm reden konnte. Übrigens, gespendet hat er auch und regelmäßig im Gottesdienst war er auch. Aber er hatte keine Liebe. Er war nicht aus Gott geboren. Wem die Liebe Gottes nicht so das Herz bewegt, dass er für die Brüder das Höchstmaß will, nämlich die Vollendung in das Bild Gottes, für den muss man fürchten, dass er einmal nach dem Maßstab behandelt wird, den er sich selbst geschaffen hat. So wie du deinen Bruder, deine Schwester siehst, den Maßstab, den du an sie anlegst oder ihn anlegst, das ist der Maßstab, nach dem du beurteilt wirst. Ist das klar? Ist uns das klar? Also ich sag jetzt mal, ist euch das klar, weil ich mir jetzt eine Woche lang Gedanken mache. Ich hatte erst ein anderes Predigtthema. Ich kam nicht drum herum, das dann doch zu machen. Weil mir sitzt ja als allererstes selbst auf der Pfanne. Und die wird heiß. Der Maßstab, den ich an einem anderen anlege, der wird an mich angelegt werden. Gott will gelebt werden von den Seinen, in den Seinen. Alles andere ist Selbstbetrug. Nochmal, Gott will geliebt werden von den Seinen, in den Seinen. Wenn ich sage, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder, dann bin ich ein Lügner. Wenn ich sage, mir ist der Herr Jesus alles, das Allerwichtigste. Und mein Bruder, meine Schwester, die Sonntag für Sonntag neben mir sitzt, ist mir egal, dann bin ich ein Lügner. Die Bibel ist ja völlig trennend zwischen Licht und Finsternis. Da gibt's kein Grau. Johannes macht hier null Grau. Er redet von der großen Vergebung, er redet von den bezahlten Schulden, er redet aber auch, was Gott von uns erwartet. Warum erwartet Gott das denn von uns? Warum kann Gott das denn von uns erwarten, dass wir uns verändern lassen in sein Bild hinein? Der Paulus spricht von der Bemühung, der Johannes spricht von dem Können. Warum können wir? Weil durch die Wiedergeburt, durch die Neuzeugung sein Geist in uns ist und wir erkennen, was gut und was böse ist. Seht ihr, der Weltmensch kann es ja gar nicht erkennen, der ist so von seiner Umwelt geprägt, ich meine mir mich. Das geht im Kindergarten los, dann in der Schule weiter und unsere Gesellschaft ist nur noch darauf ausgerichtet, dass es mir gut geht. Dass ich Anerkennung habe, dass ich das gestillt bekomme, was im tiefsten Inneren meine Bedürfnisse sind. Was ist ja nicht bei jedem Geld, ist ja bei jedem nicht das Standing. Jeder hat was anderes. Da gibt es den einen, dem ist wichtig, dass die anderen denken, oh, ist der aber sozial. Sozial ist ohne Liebe nichts. Denn du hast deine Befriedigung ja dadurch, dass die anderen denken, du bist sozial. Durch eine lebendige Beziehung mit Gott, mit Jesus, durch seinen Geist sind wir in der Lage, unseren Zorn, unseren Frust, unser Versagen, alles dem Herrn Jesus zu geben und zu sagen, Herr, mach du mich immer wieder neu, jeden Tag. Und genau das ist die Verantwortung, die wir haben. Die Schrift sagt, lass die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Übrigens für eine Ehebeziehung super. Bevor du einschläfst, alles klären. Denn du schläfst so, So wie du einschläfst, wachst du morgens auch auf, schon mal gemerkt. Wenn du voller Zorn einschläfst, wachst du voller Zorn morgens wieder auf. Und das gilt für alle Beziehungen. Die anderen haben halt nur nicht so lange Zeit, können nicht warten bis um 22 Uhr, wenn es ins Bett geht. Die müssen es schon vorher klären. Was ist da so Schlimmes dran, einen Telefonhörer zu nehmen und zu sagen, entschuldige, es war nicht in Ordnung, wenn du es mitgekriegt hast? Gar nichts. Was ist da dran so schlimm, zu sagen, ich rufe den an und sage ihm, du, das hat mir jetzt wehgetan, wie hast du das gemeint? Lass es uns klären. Was ist da trotzdem so schlimm? Außer unser eigener Stolz, unser Beleidigtsein, unser Auf- und Recht bestehen? Gar nichts. Der Geist Gottes sagt uns, was richtig ist. Die Frage ist, ob wir gehorsam sind oder nicht. Deswegen sind Kinder Gottes anders. Wenn sie wirklich von Neuem geboren sind, wissen sie, was gut und böse ist. Und können sich entscheiden für das Gute. Das ist die große Freiheit der Kinder Gottes. Es geht nicht darum, dass Kinder Gottes frei sind, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Das ist so ein Irrtum, der manchmal so gepredigt wird. Kinder Gottes sind frei, sich für das Gute zu entscheiden. Weil der Geist Gottes ihnen das A sagt, was richtig ist, und B sie auch in die Lage versetzt, wenn wir das wirklich wollen, zu leben. Und das schließt mit ein, dass ich mein ganzes Leben lang darum beten muss manchmal, Herr, lass mich nicht nachtragend sein. Denn der alte Mensch kommt immer wieder hoch. Und gerade was das Nachtragen angeht, kann ich mitreden. Es macht nur keinen Sinn. Es macht nur gar keinen Sinn. Denn der Herr Jesus nimmt auch jedes, was mir begegnet, ob das gut oder böses ist, dazu, um das, was er mit mir vorhat, nämlich, dass ich ihn immer besser kennenlerne, das gebraucht er da auch. Denken wir an den Hiob mit seinen drei Kumpels, die von Gott nicht recht geredet haben. Gott geht hinterher zum Hiob und sagt so, und du? Du betest jetzt für deine drei Freunde, dass ich denen vergebe. Und der Hiob tut es. Und der Hiob opfert für sie. Obwohl die drei permanent ihm eingeredet haben, du bist krank, weil du irgendwo verborgene Sünde hattest. Es gibt fast nichts Schlimmeres, wie krank zu sein in der Versammlung und kriegst dann da auch noch von deinen besten Brüdern erzählt, du hast bestimmt verborgene Sünde irgendwo. Wie fies ist die Nummer denn? Und jetzt meinen wir, das gäbe es nicht mehr, schon live erlebt. Aber Gott benutzt das von den drei Freunden Hiobs, um dem Hiob immer deutlicher zu machen, wer er ist. Der schönste Satz bei Hiob ist für mich, bisher habe ich nur vom Hörensagen von dir vernommen. Jetzt aber weiß ich, wer du wirklich bist. Und dahin will uns der lebendige Gott durch Jesus Christus und seinen Geist führen, dass wir erkennen, Gott ist Liebe. Er will Gemeinschaft mit dir und er will das Beste für dich. Lass es ihn auch tun.